SRF 1.
SRF 1 Forum.
Kann man in der Landwirtschaft ganz auf Gift verzichten oder ist das einfach ein Wunschdenken von uns Konsumentinnen und Konsumenten? Das ist Diskussionsthema heute Abend im Forum. Mein Name ist Christine Hubacher. Zwei Gäste habe ich in der Runde, für das zu diskutieren. Aber sie reden nicht nur zusammen, sondern auch mit Hörerinnen und Hörern, die ab jetzt anrufen auf die Nummer 0848 440 222 0848 440 222. Es ist eigentlich eine einfache Frage, aber es gibt, ich habe gemerkt, keine einfachen Antworten. Jürg Hess ist in der Runde. Landwirt aus Roggwil im Thurgau und Präsident des Schweizer Obstverbandes. Ich weiss, ihr hasst das Wort Gift. Ihr braucht auch synthetische Pestizide. So wie die meisten Bauern, die konventionell bauen, ist das kein Gift.
Herzlichen Dank, Frau Hubacher. Ich denke genau, ich glaube, wir müssen zuerst einmal noch kurz miteinander eine Begriffserklärung durchnehmen. Dürfte ich Sie wenigstens bitten, weil Sie sind ja für eine objektive Berichterstattung verantwortlich.
Jetzt
auch,
bin ich gespannt,
dass wir heute Abend nicht das Wort Gift verwenden, sondern wir reden von Pflanzenschutzmitteln. Weil Giftigkeit von einem Stoff, das hängt ganz ab. Der kann natürlich, eins von den giftigsten Stoffen, was es überhaupt gibt, da kommt natürlichen Ursprungs. Und darum reden wir heute Abend von Pflanzenschutzmitteln.
Herr Hess, wisst ihr was? Ich mache es manchmal so und manchmal so. Also was stört euch an dem Begriff Gift? Denkt ihr, die synthetischen Pestizide, die ihr braucht, das ist nicht giftig, wenn ihr mir das jetzt so lange erklärt habt?
Ja, das kann man nicht einfach so per se sagen. Toxizität eines Stoffs heisst, ist nicht per se abhängig, ob er jetzt synthetisch hergestellt wird oder natürlicher Herkunft ist. Sehr viel Stoff, wo man auch im biologischen Land einen biologischen Pflanzenschutz verwendet, werden synthetisch hergestellt. Sie kommen vielleicht von einer organischen Basis, aber werden schlussendlich synthetisch hergestellt. Ich denke da zum Beispiel an alle Kupferpräparate.
Das Gäbige, Jürg Hess, ist ja, dass wir eine Biobäuerin, eine Biolandwirtin hier in der Runde haben. Es ist Tina Siegenthaler, Biolandwirtin aus Dietigen, Kanton Zürich. Sie sagt selber, sie sei dort, wo sie die Bauern, das sei ein Aglo-Bauernhof. Ihr müsst das noch ein bisschen beschreiben. Ihr habt hier Obstanlage. Geht es ganz ohne Gift?
Wir sind ein relativ kleinteiliger und vielfältiger Biohof und nehmen sich auf, dass es bei uns auf dem Hof nicht sehr bützelt aussieht. Das heisst, es gibt wirklich sehr viel Lebensräume für Nützlinge. Und trotzdem, die Obstanlage, das ist auch eine relativ kleine im Vergleich zu anderen. Insgesamt haben wir 1,5 Hektar Obst. Ich weiss nicht, wie viel das in Fußballfeldern ist. und das geht trotzdem nicht so, wie wir es jetzt machen, ganz ohne Pestizide. Und das ist das Wort, das ich bevorzuge, weil das ist von mir aus gesehen eigentlich ein objektives Wort. Pflanzenschutzmittel ist natürlich auch ein bisschen euphemistisch gesehen.
Ich merke schon, also es fällt eigentlich schon an, ob man jetzt Gift braucht, Pestizid braucht oder Pflanzenschutzmittel. Offenbar gibt man dort schon eine Wertigkeit drin. Ich tue das mal auf die Seite rum. Ich möchte einfach gerne von euch wissen, Tina Siegenthaler, was heisst denn Pestizid? Sind denn die Pestizide, die ihr braucht, die sind nicht synthetisch, also sind nicht chemisch hergestellt?
Also es ist ja eh alles immer Chemie. Also ob es jetzt natürlich ein Hersprung ist oder ob es synthetisch hergestellt ist, es ist alles Chemie. Es gibt nicht die böse Chemie und das Gute, irgendetwas anderes. Aber es kommt natürlich schon extrem darauf an, was denn die Chemie nachher für Auswirkungen hat im Boden zum Beispiel, ob es sich anreichert. Kupfer ist tatsächlich ein Problem im biologischen Landbau, das stimmt. Aber wir haben tatsächlich im Biolandbau, jetzt gerade im Obst, haben wir tatsächlich Sachen zur Verfügung, die doch relativ harmlos sind, die eben nicht toxisch sind für die Nützlinge und auch nicht für den Mensch und sich im Boden auch nicht anreichern. Also ich weiss nicht, so in die Tiefe gehen, dass sie...
Wartet noch einen Moment. Gut. Wir haben nämlich online noch jemanden dran. Das ist Karin Rüffli. Die Debatte läuft auch auf srf1.ch und auf der Facebook-Seite von SRF. Karin Rüffli, wir hören dir zu.
Ja, ich werde vielleicht gerade etwas einbringen, was der Jonas Schmidt vorhin eingebracht hat in die Diskussion. Es geht auf die Aussage von Jörg Hess zu den Pflanzenschutzmitteln. Er sagt, Pflanzenschutzmittel schützen eben nur die Nutzpflanzen. Alle anderen Pflanzen vom Acker plus Insekten etc. werden getötet. Der richtige Begriff für ihn wäre darum Pflanzenzerstörmittel. Und es tut ihm weh zu sehen, dass seine Kinder kaum mehr blühende Wiesen sehen und nicht mehr, wie das dort drinnen so kreucht und fleucht.
Was sagt ihr, Jörg Hess?
Gut, ich könnte da dem Votant nicht beistimmen, weil das sind Pflanzenschutzmittel. Da kommt ganz darauf an, welches Mittel man verwendet und was man damit will bewirken. Es ist nicht per so. Es gibt heute sehr, sehr, sehr selektive Mittel, die auch im Begriff der Pflanzenschutzmittel fallen. Damit er, weil er heute nicht mehr Blühe in die Wiese sieht, das kann tatsächlich vielleicht sein, aber das ist eine Produktionsmethode, weil man heute einfach das Gras, weil man möglichst, zum Beispiel, weil man heute einfach möglichst viel Nährstoff will, Grundfutter produzieren und darum das Gras mit den heutigen Möglichkeiten der Konservierungstechnik einfach grüner mäht und nicht mehr so verblühend lässt. Ich möchte einfach den Hinweis geben, 7% ist ja nach ÖLN, Mut, Landwirtschaft, Biodiversitätsförderflächen anlegen. Oftmals sind das auch extensive oder wenig intensive Wiesen, die Auflagen haben, dass die erst nach dem Abblühen, erst nach dem Mitte Juni oder in höherer Lage sogar im Juli erst gemäht werden. Also ist wahrscheinlich mehr eine Frage der Nutzung, nicht aber prioritär von Pflanzenschutzmassnahmen.
Erzählt mir je von euren Höfen. Tina Siegenthaler, Biobäuerin aus Dietikon. Als ich das gelesen habe, Dietikon, habe ich gedacht, dort fahre ich fast jeden Tag vorbei mit dem Zug von Bern nach Zürich. Und ich kann mir einfach fast nicht vorstellen, was dort ein Bauernhof hat. Ihr sagt selber, es ist ein Aglo-Bauernhof. Erzähl ein bisschen, wie ist das Umfeld dort?
Ja, also eben das mit dem Aglo-Bauernhof, das trifft tatsächlich zu. Es gibt immer wieder Leute, wenn sie zu uns auf den Hof kommen, dann denken sie, ah, okay, und wo soll jetzt da genau noch ein Bauernhof sein? Und dann fahren sie aus diesen Häusern raus und dann plötzlich, tada, gibt es bei uns den Bauernhof. Wir haben, um es vielleicht kurz ein bisschen visualisieren, wir haben noch 5 Betrieb in Dietikon und 2 davon sind biologisch, organisch produzierend, also Bioswiss zertifiziert. Das heisst, wir haben also fast 50% Biolandwirtschaft in Dietikon. Es ist wirklich ein ganz interessantes Spannungsfeld. Wir sind wirklich eingebettet auf der einen Seite zwischen Güterbahnhof, IKEA, grossen Strasse, Autobahnzubringer und eben irgendwie dem Siedlungsraum mit Schrebergärten und Hochhäusern und alles Mögliche. Und auf der anderen Seite, also wenn ich noch einmal zu einem anderen Fenster als zum Hochfenster ausschaue, sehe ich dann tatsächlich den Hasenberg und Wälder, die jetzt gerade wunderschön bunt werden. Also es ist wirklich sehr ein schönes Spannungsfeld.
Ihr habt vor 3 Jahren diesen Betrieb übernommen und dann habt ihr gesagt, wenn ich hier diesen Betrieb übernehme mit eurem Partner, habt ihr das gemacht, dann mache ich Bio.
Das haben wir nicht vor 3 Jahren entschieden, das hat unser Vorgänger schon gemacht. Und zwar seit knapp 40 Jahren ist jetzt der Betrieb biologischer Landwirtschaftsbetrieb. Also ist wirklich ein richtiger Bio-Pionier. Und das führen wir so weiter.
Jörg Hess, wenn ihr schnell euren Betrieb beschreibt, wie muss ich mir das vorstellen?
Ganz ein typischer Thurgauer oder durchschnittlicher, typischer Schweizer Mittellandbetrieb. Wir haben einen gemischtwirtschaftlichen Betrieb mit Obstbau, hier aber Tafelobst, alles unter Witterungsschutz, also unter Hagelnetz, dann mit Ackerbau und Milchwirtschaft. Die Lage des Betriebs, wir wohnen in, man sagt dem im Volksmund auch in Mostindien, im Oberthurgau, normale, sehr landwirtschaftprägte Region. Ich wohne in, also der Betrieb liegt im westlichsten Teil von einer 3000 Seelengemeinde Rockwil. Und wir sind so von der Distanz 5 Kilometer ab und 10 Kilometer Stadt St. Gallen, aber völlig im Grünen.
Wir reden heute Abend darüber, kommt man eigentlich, gäbe es eine Landwirtschaft ohne Pestizide? Man kann auch sagen Gift, man kann auch sagen Pflanzenschutzmittel. Die, die erst jetzt eingeschaut haben, haben gehört am Anfang, dass es da eine Begrifflichkeit gibt, Streit um Begrifflichkeiten. Was denkt ihr, ist das pures Wunschdenken oder kommt man zu Gang ohne die Pflanzenschutzmittel? Ihr könnt anrufen auf 0848 440 222. 0848 440 222. Ich möchte das Fleisch für heute Abend weglassen. Und ich möchte vor allem Gemüse, mehr auf das Gemüse und Obst fokussieren. Ich habe gehört, Obst ist speziell heikel. Und wenn ihr jetzt, sagen wir, Jürg Hess, durch eure Äpfel durchgingt und nichts macht, was würde passieren?
Also zuerst möchte ich einfach noch mal etwas zum Ersten sagen, zum Gift. Und zwar, Gift ist einfach negativ behaftet. Und darum stört es mich, wenn man immer von Gift redet. Ja, das ist negativ behaftet. Und wenn man das immer ins Maul nimmt, dann wird das den Leuten wie einbrennt.
Pestizid.
Darum reden wir von Pestizid oder von Pflanzenschutzmitteln.
Jetzt sagt zu mir, was Frage. Ist, wenn ihr nichts macht? Wenn ihr nichts macht und nichts würdet auf eure Äpfel sprühen, was würde passieren?
Das wäre eine völlige Katastrophe.
Wie würde es aussehen nachher?
Also, die Äpfel würden völlig von Krankheiten befallen. Also man weiss es, Äpfel ist eine krankheitsanfällige Sorte, vor allem in der Primärphase der Vegetation, insbesondere auf Pilzkrankheiten. Namentlich ist es der Schorf. Das ist auch die Erkrankung, gegen die man ja eigentlich nur vorbeugend etwas machen kann. Und die Krankheit, wo man auch die meisten Pflanzenschutzmittelbehandlungen machen muss. Sowohl im konventionellen wie im Bioanbau.
Redet vom konventionellen, der redet Frau Siegenthaler
sicher vom Bio. Wenn Sie mir sagen, wenn ich verpflichtet wäre, meine Kulturen, wenn ich da gerne nichts mehr machen
dürfte,
dann würden die Kulturen wahrscheinlich ausreissen. Aufhören.
Wie würden sie denn aussehen? Dann würden sie am Schluss wären sie total verfressen.
Total verwarmt. Faul, wenig haltbar, verschärft, mit Pilz befallen, unappetitlich ausgesehen. Wenn man es in dieser Form, in dieser Kulturform betreibt, so wie es wir machen.
Ja. Wie wäre das bei euch, Frau Siegenthaler? Ihr seid ja eigentlich angetreten, überhaupt nicht auf den Idee, Obst reinzugehen. Und ihr habt mir gesagt, ihr habt gleich ein bisschen müssen. Warum?
Also bei uns ist es natürlich auch das Gleiche. Für mich ist es irgendwie noch so ein bisschen, es geht noch so ein bisschen darum, wie gestaltet man die Kultur. Weil so ein Äpfelbaum in einer Äpfelplantage oder in einer Äpfelanlage, das hat ja eigentlich wirklich nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun mit einem Äpfelbaum, der auf der grünen Wiese steht. Das ist wirklich ganz, ganz weit weg eigentlich von dem. Und das hat man natürlich gemacht. Also das ist halt wirklich einfach der Rationalisierungsdruck, den es auch im Biolandbau gibt. Man muss halt viel produzieren, man muss günstig produzieren und dann kommt man natürlich darauf, dass man wirklich halt eben das Zeug in die Reihen hineinpflanzt, dass man halt wirklich, ich sage es jetzt, eine Monokultur macht und eigentlich den Äpfel relativ weit weg entwickelt von so einem Äpfelbaum, einen schönen, wie man ihn kennt. Wenn man es mit dem Ackerbau vergleicht, dort ist der Weizen immer noch Weizen und wird eigentlich immer noch recht, sage ich jetzt mal, in der ursprünglichen Variante angebaut, einfach auf dem Boden. Und der wächst und der hat jetzt natürlich auch Züchtungsfortschritte gegeben, das ist schon so. Aber beim Äpfelbaum ist man einfach wirklich in der Züchtung, in der Biozüchtung auch noch nicht so weit, dass man ganz resistente Sorten kann züchten kann. Es geht natürlich in diese Richtung, das ist so. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch letztes Jahr einen Schorfdurchbruch, sagt man dem, gehabt, auf einer Sorte, die eigentlich als resistent gilt. Und,
was war das für eine Sorte?
Topaz. Mhm. Die einen kennen die vielleicht. Das ist eine recht bekannte Biosorte. Und das zeigt uns, dass es wirklich in dieser Art und Weise, wie wir das machen, mit diesen Anlagen in den Reihen, extrem schwierig wäre, um ganz ohne Pestizide und seien die auch biologisch, Obst zu produzieren. Noch eine andere Schlaufe, die ich mache, wo unser Vorgänger angefangen hat mit Bio und mit Obst, hat es die Züchtungen und die Bio-Pflanzenschutzmittel hat es noch nicht gegeben in diesem Sinn. Und dort sind die Äpfel wirklich, obwohl sie resistent waren, sind sie wirklich verschorft gewesen. Aber es ist natürlich auch noch ganz ein anderer Anspruch an einen Bio-Äpfel da gewesen. Also das sind Bioladen-Konsumentinnen und Konsumenten gewesen. Und es gibt so den Spruch, wo man sagt, eben vor irgendwie 30, 40 Jahren hätte der Bio-Äpfel noch müssen Flecken haben, weil das ist nämlich ein Qualitätsmerkmal gewesen. Aber heutzutage funktioniert das so nicht mehr.
Also auch ihr kommt nicht darum herum, dass ihr spritzen müsst. Sagt ihr mit anderen Worten.
Im jetzigen System, wie wir diese Anlage aufgebaut haben, kommen wir tatsächlich nicht drum herum. Ich finde es extrem spannend, wenn man sich dann in eine Richtung bewegen kann, wo man wirklich sagen kann, man kann weniger machen, man kann das beobachten, man kann das sukzessive anpassen, man kann mit Züchtigen arbeiten, man kann mit irgendwie, weiss auch nicht, mit Reihenabständen arbeiten, wo es besser abtrocknet. Oder eben, ich bin dann gespannt, was unser weiterer Gast noch dazu zu sagen hat, eben tatsächlich mit ganz anderen Ansätzen.
Gut, es ist ganz viel Information, die jetzt gekommen ist. Was ich höre, ist einfach, man kommt nicht ganz drum herum, dass man etwas spritzt, weil es einfach sehr eine anspruchsvolle Art ist von diesen Kulturen. Obst ist heikel. Ich möchte den Ralf Hablützl am Telefon begrüßen. Der Ralf Hablützl, der ist Landwirt im Kanton Zürich. Er gehört auch zu der Interessengemeinschaft Vision Landwirtschaft. Das sind Leute, die darüber nachdenken, wie man eben ohne Pestizide Landwirt werden kann. Der Herr Hablützl hat mir erzählt, als ich ihn mal angerufen habe, 2014, als ich eigentlich sehr ein konventioneller Bauer war, hat ein Mittel gebraucht, regelmässig, und er ein neues Mittel gebraucht, und im nächsten Jahr sind ihm einfach die ganze Ernte, die ganzen Reben sind ihm kaputt gegangen. Und plötzlich hat es gemacht, zack, da muss etwas gehen. Und er hat etwas kreiert, das heisst, jetzt muss ich das schnell nachlesen, weil ich es fast nicht fassen kann, Komposttee. Guten Abend, Herr Hablützl.
Guten Abend miteinander.
Herr Hablützl, Komposttee, das ist jetzt offen das A und O bei euch. Das klingt für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen nach Voodoo. Erzählt, was macht ihr?
Ja, so ist mir das eigentlich am Anfang auch vorgekommen. Ich habe aus Interesse habe ich so den Bodenkurs gemacht in Diessenhofen, wo man eigentlich gelernt hat, wie man kann mit Komposttee eigentlich seine Kulturen vitalisieren. Und mich hat das irgendwie fasziniert, dass man kann mit so einfachen Hilfsmitteln selber, ohne dass man etwas muss kaufen, etwas herstellen, wo meinen Obstbäumen hilft. Ich habe dann angefangen, vor 2 Jahren habe ich angefangen, so Komposttee zu machen. Um einen Komposttee zu machen, braucht man eigentlich einen guten Humus oder einen guten Kompost, der reif ist. Ich nehme dann auch noch Walderde dazu, wo die Mykorrhizapilze drin sind. Und das muss man dann 24 Stunden, muss man das dann, so wie ein Tee eigentlich bei 25 Grad, muss man dann das aufbereiten. Man muss es auch belüften, damit dann die Bodenbakterien sich in dem Wasser rein, meistens ist es Regenwasser, es darf kein Herzwasser sein, dann entwickelt. Den Komposttee, den kann man einerseits im Boden einbringen. Man kann den also verdünnt spritzen als Bodenergänzung zur Vitalisierung vom Boden. Man kann den aber auch auf Blätter applizieren. Also ich gehe dann auch mit meiner Obstbauspritze gehe ich dann den Komposttee ausspritzen.
Und nachher? Ja. Das sind alle die Pilze, die Krankheiten, der Schorf, das putzt.
Ja, denkt mal vom Komposttee von diesen Organismen wahrscheinlich nicht. Ich tue dann, je nachdem, wenn ein grosser Schorfdruck da ist, tue ich dann noch Schachtelhalm nehmen. Also wir haben eine Wiese, wo sehr viel Acherschachtelhalm wächst. Ich pflege den Stück weit auch, die haben wir ja sonst eigentlich nicht so gern. Aber ich verwende den, dass ich dann im Komposttee mit dem Schachtelhalm und zusätzlich halt dann auch noch mit Brennnesseln kann, das noch ein bisschen, mit Wirkstoff eigentlich anreichern, die helfen, den Schorf zu bekämpfen. Beim Schachtelhalm ist das konkret eigentlich die Kieselerde, die da drin enthalten ist. Das kann man auch als Biomittel kaufen. Es gibt so Mittel, wo Tonerde und Schachtelhalm drin ist. Und das hilft mir dann auch, Schorf entsprechend im Griff zu behalten.
Herr Hablützl, jetzt muss ich...
Ja.
Herr Hablützl, Jetzt eine Frage, der Herr Hess, Landwirt aus Roggwil, wenn er euch so zu... Herr Hess, wenn ihr jetzt zuhört, dem Herr Hablötzl, mit dem Komposttee, was denkt ihr?
Also, da kann ich dem Herr Hablötzl nur gratulieren für seine super Mischung und seine super Idee, die er hat. Ich würde ihm auch sofort anraten, das absolut zu patentieren lassen, weil, da kann man ja sagen, der Biomarkt, der wächst ja. Und die Biobrauern, die wären happy und froh, wenn sie so ein Wundermittel hätten. Ich habe einfach Berufskollegen, die haben zweimal und dreimal so viele Spritzungen auf seinen Obstanlagen wie ich drauf. Also die haben, die es umgestellt haben auf Bio, sofort zwei zusätzliche Spritzen gekauft. Die frage mich dann nur, ob denn das Wundermittel und die Wundermischung nur in Zürich möglich ist oder eben, wie gesagt, tun sie das sofort patentieren lassen, dann können sie sehr, sehr viel Geld
Was
machen.
Was sagt ihr, Herr Hablötzl?
Ja, da hat der Herr Hess natürlich recht, das müsste man sofort patentieren lassen, wenn das auch in seiner Kultur gehen würde. Ich gehe davon aus, er hat eine Monokultur. Im Thurgau hat es massiv viele Äpfelkultur, die nebeneinander sind. Und dort stimmt natürlich auch die ganze Agrobiodiversität nicht. Dort hat es keine Nützlinge rum. Er hat wahrscheinlich auch nicht die richtigen Sorten. Es sind keine resistenten Sorten. Er macht keine Mischkulturen. Und ich würde sagen, wahrscheinlich ist es keine standortgerechte Produktion. Weil wenn die nicht stimmt, dann könnte ich das wahrscheinlich auch nicht machen. Ich brauche eine richtige Lage, die auch gut durchlüftet ist, wo ein bisschen trockenes Klima herrscht. Und die habe ich natürlich auf meinem Betrieb. Und auf meinem Betrieb funktioniert das wunderbar.
Herr Hess, was sagt ihr? Excuse, Herr Hablötzl. Der Herr Hess lasst euch zu. Hat nicht so Freude?
Ja, es sind gewisse Unterstellungen vom Herrn Hablötzl. Ich meine, wir können jetzt hier noch eine halbe Stunde Ping-Pong spielen. Ich lade Herrn Hablötzl sehr gerne einmal zu mir auf den Betrieb. Ich komme auch sehr gerne mal seine Betriebsform und seine Betriebsführung anschauen. Das mit den Nützlingen, das ist eine absolute Unterstellung. Wir haben tausende von Tontöpfen aufgehängt. Wir arbeiten mit Schadschwellen. Wir gehen Nützlingsförderung betreiben. Irgendwo hat es einfach noch wirtschaftliche Komponenten. Und das, was Sie hier sagen, das ist richtig. Ich habe Tafelobstkultur. Ich produziere für den Grossmarkt, also für den Detailhandel. Das ist so. Wir haben relativ wenig Sorten. Es stimmt aber nicht, dass wir keine Robuste haben. Ich pflanze heuer auch Magic Star. Magic Star, da wissen Sie vielleicht, das ist die Sorte Natura, die man bereits im Bioanbau kennt.
Ihr habt etwas Interessantes gesagt, Herr Hablötzl, eben für dem Ganzen noch eine andere Richtung geben. Der Standort ist ganz wichtig. Ihr habt vorhin gesagt, ihr habt einen gut durchlüfteten Standort. Ihr seid, glaube ich, an einem Südhang, so viel mehr ist. Macht der Standort ist quasi das wie die Hälfte der Miete?
Ja, der Standort ist tatsächlich extrem wichtig, dass man halt auch gesunde in sich gesunde, also halt nicht so hohe Risiken einzugehen. Also Standort ist entscheidend für eine standortgerechte Produktion, dass man wenig Hilfsmittel braucht. Ein Baum oder eine Kultur am richtigen Standort, die kann sich eigentlich selber erhalten. Das ist ein Resilienzsystem, wo in der Lage ist, sich auch gegen einen gewissen Befall selber zu wehren. Halt auch die richtigen Sorten verwendet und der Standort das zulässt.
Merci vielmals, Herr Hablötzl. Ihr habt vorhin noch gesagt, ihr würdet hier nicht Kupfer etc. herkennen. Findet ihr denn jetzt für noch, dass der Tina Siegenthaler zuzuspielen, dass das eigentlich etwas Unnötiges ist, was sie macht?
Also vielleicht zum Kupfer. Kupfer ist tatsächlich etwas Gutes, aber Kupfer reichert sich halt im Boden an. Und wenn man regenerative Landwirtschaft betreibt, geht das nicht, weil Kupfer tötet halt auch im Boden rein die Mikroorganismen ab. Kupfer ist an und für sich für den Mensch ja nicht eine Gefahr direkt. Es ist ja auch ein Spurenelement, es ist eine anorganische Substanz, die
aber in der sammelt Natur sich im Boden vorkommt. An.
Ja. Aber es sammelt sich im Boden an. Das will natürlich niemand. Das will der Herr Hess nicht, das will kein Bauer, weil das bringt man nicht mehr zum Boden aus. Und auf das muss man verzichten. Und eher schlecht, wenn man halt eben mit Komposttee schafft und die Mikroorganismen eigentlich im Boden hinein entwickeln und fördern, damit sie eben den Pflanzen entsprechende Widerstandskräfte abgeben können.
Jetzt wollte ich mal fragen, Frau Siegenthaler, ihr hört zu, ihr seid ja Umweltingenieurin, genau, und Landwirtin. Was sagt euch jetzt das, was der Herr Hablözu sagt?
Also ich glaube, man muss wirklich einfach extrem fest differenzieren. Weil es ist natürlich selbstverständlich eine Frage von einer Grösse oder von einer Klein- und Grossteiligkeit von einer Produktion. Und ich weiss gar nicht, ob ich den Herr Hablützl mal gesehen habe an einer Strickhoftagung oder sonst jemand, der Kompost tatsächlich anwendet auf seine Obstkulturen. Und die Person hat auf jeden Fall ganz fest betont, dass das extrem wichtig ist, dass man sich bewusst ist, in welchen Anlagen dass man das anwendet. Und,
also es geht einer, nicht überall, mit anderen Worten.
Genau, also in einer wirklich grossen Anlage, Grösse eben wirklich Produktion für Detailhändler. Das ist natürlich eine ganz andere Liga, als wenn wir zum Beispiel so wie jetzt wir auch nur eben 1,5 Hektar Obst haben und einfach eben wirklich die kleinteilige Landwirtschaft können fördern. Und ich gebe da wirklich Herr Hablützl recht. Es ist tatsächlich eigentlich so, dass die kleinteiligen Landwirtschaftsbetriebe, die vielfältigen, dass die halt wirklich bessere Ökostrukturen haben, wo man eben nicht sogenannte Schutz- und Nutzgebiete hat, die ganz klar getrennt sind, sondern halt wirklich das zusammen kann integrieren. Der Weltagrarbericht sagt das, dass das eigentlich wirklich die resiliente Art und Weise ist. Aber wenn man das will, die Landwirtschaft flächendeckend, ich würde mir es wünschen, dann müssen alle Akteurinnen und Akteure in der Lebensmittel- oder Ernährungswirtschaft mitspielen. Und das ist der grosse Punkt.
Das ist die grosse Geschichte. Merci vielmals, Herr Hablözu, dass Sie uns da kurz Einblick gegeben haben. Ich möchte Online-Redaktorin Karin Rüffli bitte, da hat es verschiedene Kommentare zum Thema.
Genau, der Lösungsansatz von Valentin Lendi sind Kooperationen und eine solidarische Landwirtschaft. Dann ging es auch ohne Pflanzenschutzmittel. Und der Johann Peter ist der Meinung, dass man Pflanzenschutz sehr gut giftfrei produzieren kann. Man muss nur wollen.
Herr Hess, man muss nur wollen. Sagt der Hörer. Ist das einfach komplett blauäugig?
Also was muss man noch wählen? Eine Frage gibt vielleicht gerade die Frage zurück, dass man konkret bleiben
kann. Er sagt, einfach eine Landwirtschaft ohne Pflanzenschutzmittel ist möglich. Man muss nur wollen.
Ja gut, da müssen wir natürlich ganz, ganz weit hinein anfragen und einmal eine Zielfrage stellen. Was müssen wir denn überhaupt? Grundsätzlich möchte Frau Siegenthaler und ich genau das Gleiche. Wir möchten nämlich nachhaltig wirtschaften, wir möchten gesunde, unbedenkliche, sehr gute Nahrungsmittel produzieren. Ich glaube, da sind wir uns einig. Der Weg ist ein bisschen ein anderer. Das sind punktuelle Anpassungen. Sie verwenden gewisse Hilfsstoffe, ich verwende gewisse Hilfsstoffe. Über die Toxizität von denen, da haben wir uns bereits unterhalten. Da könnte man alleine einen Abend lang diskutieren. Es gibt Möglichkeiten, es gibt Betriebszweige, es gibt oder es gibt Kulturen, es gibt Betriebsformen, da ist es einfacher möglich und es gibt andere, da ist es sehr schwierig. Grundsätzlich haben wir aber auch eine Ernährungssicherheit, die wir erfüllen sollen und eine Nahrungsmittelproduktion. Ich möchte einfach festhalten, dass wir in der Schweiz 56% Selbstversorgungsgrad haben. Das hypothetisch gesehen, jetzt die ganze Schweiz, Bioland Schweiz würde umstellen. Da liegen x Studien vor, würde der Selbstversorgungsgrad sinken und es würden einfach mehr Nahrungsmittel importiert werden. Zum Schluss am letzten Satz, und da soll jeder denken, wann er will darüber. Man muss sich einmal überlegen, warum die grösste Volkswirtschaft der Welt, China, sich Millionen und Abermillionen Hektar Landwirtschaft, das Land in Afrika sichert. Und warum sich die gleiche Volkswirtschaft über China aus Syngenta gesichert hat. Irgendwann müssen Kalorien produziert werden, zum Müller stopfen. Wenn die Weltbevölkerung so weiternimmt. Das ist jetzt sehr hypothetisch.
Das ist der Jürg Hess, Landwirt aus Roggwil, Thurgau. Ich muss das euch noch schnell zuspielen, Tina Siegenthaler, Biolandwirtin vom Fondlihof in Dietiken. Ihr habt so ein bisschen, seid nicht ganz einverstanden mit dem Jürg Hess.
Also, ich finde es manchmal etwas schwierig, wenn man sich so dermassen fest über den Selbstversorgungsgrad definiert. weil dort sind natürlich die Futtermittelimport nicht mit eingerechnet, respektive nicht abgerechnet. Dann würde es nämlich ein bisschen anders aussehen. Und es kommt immer darauf an, wo man die Systemgrenzen setzt. Also eigentlich kann man auch sagen, wir produzieren Kalorien in der Schweiz nur mit fremden Hilfsstoffen, nämlich Diesel haben wir auch kennen selber. Aber eben, wie gesagt, das ist ganz eine andere Diskussion. Und was ich aber dazu noch möchte sagen, es ist natürlich immer die Frage, was produziert man wo und aus welchem Grund. Ich meine, dass sich die Schweiz selber kann versorgen kann. Ja, erstmal gelesen, wir haben 16 Aren Landwirtschaftsland pro Einwohner und Einwohnerin. Und das reicht nicht, um sich selber zu versorgen. Und Kaffee und Schoki wächst auch nicht bei uns. Also wir sind sowieso darauf angewiesen, auf einen Handel. Die Frage ist einfach, wie dass man den Handel gestaltet.
Merci vielmals. Online, Karin Röfli.
Der Jonas Schmid hat eine Frage. Er fragt sich, ob es schlau ist, eine Hochtragstrategie zu fahren, wenn man damit die Böden nachhaltig zerstört. In Indien würden Millionen von Bauern wieder pestizidfrei produzieren, weil die Böden durch die intensive Produktion dermassen gelitten haben, dass sie nicht mehr hergeben. Und er fragt, sind wir bald auch so weit? Das möchte er gerne in die Runde werfen.
Ich habe das erste Wort nicht verstanden, Karin.
Er fragt sich, ob eine Hochertragsstrategie.
Jürg Hess,
merci vielmals. Die Hochertragsstrategie, da kann ich überhaupt nicht dagegen sein. Oder ich will es vielleicht so formulieren. Ich baue jetzt die siebte Generation auf dem Hof. Es gibt natürlich gewisse Gesetze und gewisse Sachen, die sie einhalten müssen. Natürlich sind reine Monokulturen nichts. Natürlich müssen sie auf einen aktiven Boden achten. Natürlich müssen sie organische Substanz zuführen. Natürlich müssen sie im richtigen Moment es richtig machen, auf die Befahrbarkeit schauen und, und. Es gibt Sachen, aber die lernt man in einer guten Grundausbildung. Aber ich könnte nicht festhalten, dass auf unserem Betrieb, und ich baue jetzt auch schon 30 Jahre auf dem Betrieb. Und wie gesagt, die sechste Generation, dass da irgendwo Ertragsdepressionen rum wären, eine Bodenmüdigkeit feststellbar sind, das sind auch manchmal gewisse Hirngespinste. Man muss dann auch immer anschauen, wie in diesen Regionen vielleicht produziert worden ist. Also ich habe das nicht so...
Dass quasi der Boden erschöpft wäre, oder? Genau, einfach ein bisschen simpel gesagt, ja. Oder? Genau. Ich möchte einen weiteren Hörer am Telefon begrüßen. Es ist das der Egon Scherer, Obstbauer, auch aus dem Ost, aus dem Thurgau, aus Egnau. Guten Abend, Herr Scherer.
Guten Abend.
Herr Scherer, ihr habt euch gemeldet, auch bei uns auf Facebook, und habt gesagt, es ist ja schön und gut. Oder dass eigentlich dass alle gerne ohne Gift, ohne Pestizid, ohne Pflanzenschutzmittel, ich sage jetzt immer alle drei, sonst gehen alle hier in die Atelier, genau, dass man das will, ohne das alles wette. Aber da ist ja noch der Konsument, die Konsumentin. Sagen wir es, Herr Scherer, ihr habt einen Hofladen und ihr macht da Beobachtungen.
Ja, also meine Beobachtung, der Konsument hat ja gewisse Pflicht. Und wenn der Konsument zum Teil in Umfragen sagt und wenn er sich nachher verhält, stimmt irgendwo nicht. Ich kurze Beispiel. Eine Umfrage sagt, der Konsument, er ginge nicht im Ausland posten. Praktisch immer. Und die Tatsache ist, die Einkaufszentren an der Grenze sind übervoll, überlaufen an der Wochenende. Ich als Direktvermarkter für Käse, Zwetschgen, Äpfel bin auch Zulieferer, ein Vermarkter in der Region Zürich. Und auch ein Lieferant an Lidl. Und Ding ist einfach überall. Überall ist das Gleiche, was der Konsument will, wenn er Früchte kauft. Sie müssen schön sein, sie müssen makellos sein, sie müssen gut sein, sie müssen haltbar sein und sie müssen im Preis oder preisgünstig sein. Das ist das, was der Konsument will und auf das schaut er. Als Beispiel bei mir im Direktverkauf bei der Krise. Wir haben zum Teil über 100 Leute pro Tag. Ganz ehrlich, es frage nie jemand, wie es produziert worden ist. So, ob es Swiss Garantie ist, Swiss Gap oder Bio. Sondern wichtig ist, wie es aussieht, ob es gut aussieht und wie ist der Preis. Das sehe ich einfach. Schauen Sie in den Läden. Gehen Sie in den Läden an die Ladentheke. Wenn das so wäre, dass der Konsument immer auch einen beschädigten Äpfel nehmen würde und. Warum gehen Sie mal an eine Frucht und an eine Gemüsegestell und schauen, warum muss der Konsument erst 5-6 Mal drum herumbiegen, dass er etwas nimmt? Mhm. Also, er will das Schönste und er will das Größte.
Genau, und alle gehen nachher noch an Fingerle und am Schluss sehen die Äpfel oder was auch immer, so einfach himmeltraurig aus. Aber dir sagt, Herr Scherer, in diesem Fall, einfach solange der Konsument immer das Schönste und das Beste und das Billigste will, aber das auch noch gerne gesund hat, das ist quasi einfach, also gesund, einfach nicht gespritzt hat, das ist eigentlich quasi die Quadratur des Zirkels. Geht
genau.
Nicht.
Genau. Und dann kommt noch das andere, was ich noch will. Food Waste ist im Moment in aller Munde, oder? Ich wollte nur etwas sagen. Wenn wir Pflanzenschutz und auch die Früchte nicht mehr können schützen können, dann wären wir viel mehr Abgänge haben in Früchte beim Produzent, in der Lagerung, im Laden und beim Konsument selber. Die Früchte und Gemüse, das ist viel, viel schneller verderblich und nicht so lange haltbar. Und jede Kalorie, die bei uns kaputt geht, müssen wir importieren. Das ist einfach so.
Herr Scherer, ich muss der Tina Siegenthaler zuspielen, Biolandwirtin. Eben die konventionellen Bauern, die tun ihre Gemüse und Äpfel etc. so behandelt, dass sie auch länger haltbar sind. Bio-Härtöpfel oder Bio-Obst überhaupt, das ist nicht so lange haltbar. Das geht einfach auch schnell kaputt.
Das ist ja eigentlich eben genau so ein bisschen die Krux, weil ich muss ehrlich gesagt immer die Konsumentinnen und Konsumenten ein bisschen in Schutz nehmen. Es hat mal ein netter Gesprächspartner von mir hat gesagt, der Kunde ist König, aber was nützt dem ein König, der keine Ahnung hat? Und klar ist man in der Pflicht als Konsumentin, sich zu informieren. Lebensmittel ist etwas wahnsinnig Wichtiges, ohne die können wir nicht überleben. Aber eigentlich wäre es die Pflicht von denen, die Lebensmittel anbieten und vertreiben, so Lebensmittel anzubieten, wo man einfach ohne sich zu informieren, ohne schlechtes Gewissen kann zugreifen. Und dass der Konsument, der das Schönste und das Billigste, ja, er ist so erzogen. Also in den Grossverteilern hat man einfach nur noch die schönen Äpfel. Und was nützt denn das am Äpfel, wenn der Konsument oder die Konsumentin den grusigen Äpfel nimmt? Und dann bleibt ja trotzdem aber der schöne Äpfel übrig. Und dann sind wir gerade beim Thema Food Waste. Das ist natürlich selbstverständlich ein Problem. Wenn bei der Produktion bereits schon Äpfel oder eben irgendwie Gemüse oder sonst irgendwie Ackerfrüchte kaputt gehen. Aber eigentlich, der grosse Teil vom Food Waste passiert dort, dass die Verfügbarkeit, wo man muss haben, damit man bei den Zulieferern drinnen bleibt als grosser Produzent, dermassen eng kalkuliert ist, dass man dort einfach eine wahnsinnige grosse Überproduktion machen muss, dass man drinnen bleibt.
Also für das noch ein bisschen zu übersetzen, genau. Also da hat es die Grossverteiler, die sagen, die Äpfel passen mir, die Herdöpfel passen mir, die nicht, die sind zu klein, die haben zu fest, die krumpeln. So, die meinen das. Und nachher die einen gehen raus und die anderen kommen rein. Für das muss man relativ viel produzieren, dass man viel Schönes hat. Aber auch dort passiert viel, dass man quasi zu Wüste, in Anführungszeichen, nachher muss weggehen. Herr Scherer, was sagt ihr? Dass quasi Tina Siegenthaler sagt, ja, nein, aber eigentlich die Kunden müssen ja nicht pausenlos überlegen, was sie jetzt da kaufen. Herr Scherer.
Ich meine, man kann den Kunden zum Teil führt der Grossverteiler da, was die Kunden wünschen. Ich meine, jeder Kunde ist grundsätzlich, wie soll ich sagen, selbstverantwortlich und auch mündig genug, um zu sagen, was kaufe ich und was kaufe ich nicht, oder? Und ich sage es nochmal, auch bei mir im Laden, bei mir kann man erste Klasse kaufen und auch zweite Klasse. Und ich sehe es ja immer wieder. Erste Klasse wird gekauft, weil es schön aussieht, weil es gross sind und schön aussieht. Und sobald das ein Flecken hat oder so.
Ja, oh, jetzt ist. Ja,
das sehe ich einfach, oder? Das genau. Ist meine
Ihr habt einen kurzen Aussetzer gehabt, Herr Scherer, aber wir haben uns eure Message verstanden. Jürg Hess, das ist ja wahrscheinlich, ihr seid ja da im Thurgau sicher alle per Du, nehme ich an. Ihr kennt einander sicher, das sind sicher eben beides Obstproduzenten. Was sagt ihr zum Herrn Scherer, der sagt, der kommt eben, der will eigentlich die Quadratur des Zirkels?
Da kann ich ihm nur beipflichten. Wir stellen das natürlich immer wieder fest. Das Kundenverhalten ist manchmal ein bisschen anders. Wie man sich schlussendlich an der Frau von vorne verhaltet, ist manchmal ein bisschen anders, als da, wo man sagt. Ein Beispiel ist ja da zum Beispiel auch jetzt gerade während dem Lockdown, Corona-Zeit, der Einkaufstourismus war geschlossen gewesen und wir haben einfach in der Früchtebranche festgestellt, dass wir plötzlich 20-30% mehr Absatz hatten in der Klasse 2, wo qualitativ einwandfreie Früchte, die kostengünstig sind. Also der Konsument, ich möchte damit nur sagen, der Konsument ist sehr preissensibel. Wir müssen einfach auch wissen, nicht jeder Konsument hat das Haushaltbudget, um sich sehr, sehr, sehr teure Bioprodukte zu leisten und zu kaufen. Und dann wollte ich noch mal etwas sagen zu der Vorrednerin, zu der Frau Siegenthaler. Sie hat gesagt, grundsätzlich müssen ja der Produzent verantwortlich sein, dass man korrekte Früchte an der Front hat. Ich würde sagen, ich glaube, da haben wir. Die Früchte, die wir hier produzieren, sei es im Bio oder im Konventionellen, die sind absolut, und wirklich möchte ich es unterstreichen, absolut bedenkenlos zu konsumieren. Die werden nach strengen Vorschriften produziert. Und die wären sehr streng kontrolliert und die sind bedenkenlos zum Geniessen.
Genau, der hat vorher noch gesagt, während dem Lockdown hätte man nicht ins Ausland können einkaufen. Man sagt ja, etwa 17 Milliarden fließen ab ins Ausland in Einkäufe. Natürlich nicht alle Gemüse und Früchte etc. Aber dann haben die Leute viel mehr Produkte gekauft, viel mehr auch Bioprodukte gekauft. Man hat gesehen, dass dann, also eben sogar von dieser zweiten Sorte, die ihr sagt, dass eine zweite Klasse, die so Müsse hat etc., noch die sind weggegangen. Oh, sagt der Herr Hess, nein, die haben keine Müsse. Nein. Genau. Aber es war nicht Erstklasse, sondern eben zweite Klasse. Ich möchte den SRF1-Hörer am Telefon begrüßen. Und merci vielmals, Herr Scherer. Übrigens, danke vielmals. Jetzt weiss ich nicht, Elena Bernasconi, ist das der Peter Bühlmann? Nein. Gut. Es ist für mich jetzt im Moment, ist das der Alexander Werder. Gut, guten Abend, Herr Werder.
Guten Abend miteinander.
Herr Werder, ihr hättet jetzt ein Moment müssen warten. Genau.
Ja, das macht nicht.
Was sagt ihr zu unserer Diskussion? Ist Landwirtschaft ohne Pflanzenschutzmittel, Pestizide oder Gift möglich?
Zum Teil, aber grösstenteils nicht. Es geht auch um die Haltbarkeit der Lebensmittel und wir haben Vorgaben von den Verarbeitern. Ich produziere Konservengemüse, also sprich Erbsli und Hördöpfel für einen Bombschipsfabrikant. Und dort haben wir klare Vorgaben. Wir können nicht schlechte Ware liefern. Oder wenn zum Beispiel ein Blattlaus in den Erbsen ist oder ein Hördöpfelkäfer vor der Ernte, dann wird der Feld nicht geerntet. Und es gibt, sie haben viele jetzt Bioflächen, da gehen sie einfach auf die doppelte Fläche, die sie bräuchten, wegen den Ausfällen. Da gibt es dort, wo der Mähdrescher vielleicht ein paar Meter reinfährt und dann stellen sie die Ernte einstellen, weil sie irgendeinen Käfer hat und dann noch Unkraut, oder? Und da sehen eben Konsumenten auch nicht.
Also ihr müsst ja so produzieren, dass nachher jemand euch die ganze Geschichte, einfach der Abnehmer sagt, das nehme ich euch ab, sonst hockt ihr auf dieser Ernte.
Ja, ist auch vorgegeben von den Pflanzenschutzmitteln, die wir dürfen einsetzen oder nicht. Das sind ganze Listen, viele sind verboten. Es werden auch Proben gemacht, wo Rückstände beprobt werden. Ich habe gerade den Herbst gehabt, dass müssen Pflanzenbauberatung haben von der Liebeck und da hat der Pflanzenbauberater gesagt, und wir machen, du hast ja noch Raps, ich sollte eine Rapsprobe haben. Und da hat er wie ein Salatbeutel die Menge entnommen und letztes Jahr habe ich den Bericht bekommen, da ist etwa A4-Seite, wo auf Pflanzenschutzmittel und Chemikalien und so auf Rückstand beprobt worden ist, ob man verbotene Mittel einsetzt, ob es im Boden in irgendwelche Rückstände hat, und es hat null Rückstände gehabt. Also es wird, das ist vom Bund aus, es wird eben Pflanzenproben werden bei allen Landwirten genommen.
Hockt man da eigentlich ein bisschen auf Kohle? Wenn jemand
Nein,
kommt,
wenn man nach Vorgaben bauert und da, wo erlaubt ist, positiv leisten, sollte man eigentlich nicht reinlaufen. Ja.
Weil es manchmal etwas jetzt fehlt?
Sollte ja nicht sein. Vielleicht das Kerosin von den Flügern, aber im Moment haben wir nicht grossen Flugverkehr.
Ja, merci vielmals. Sagt mir noch, was müsst ändern? Was denkt ihr, was müsst ändern? Dass das ein kleines Gleichgewicht kommt oder dass Konsumenten, die einen höheren Anspruch haben an ein Lebensmittel, es gerne eben ungespritzt hätten, aber ihr habt auch grosse Sachzwänge. Was müsst ihr ändern?
Ja, in erster Linie der Konsument, aber auch die Verteiler. Weil da, wo wir nicht in der Schweiz produziert, wird importiert. Und da stehen einem Torzberg. Ich kenne da ein bisschen von Sachen, die zurückkommen von Filialen, von einem Grossverteiler. Es gibt gar keine Saison mehr. Wenn da keine Krise vorhanden sind, werden die importiert. Das ganze Jahr Bananen, das ganze Jahr Orangen, das ganze Jahr Mandarinen, und das ist eigentlich auch nicht normal.
Also
und von den Mangos und so reden wir schon gar
von
nicht.
Von denen reden wir im Moment nicht.
Wir müssen fortgehängt werden, das ist ja traurig, und in solchen Ländern haben sie Hunger.
Also auch quasi die ganze globalisierte Handel, dass in dem Moment, wo wir hier vielleicht etwas zu wenig haben, kann man es einfach importieren. Natürlich gibt es auch klare Grenzen, oder ab dann darf man importieren etc. Aber einfach, dass das quasi immer und zu jeder Zeit erhältlich ist, das kreidet ihr an, Herr Werder.
Ja, aus Gebieten, wo das Wasser nicht vorhanden ist, wo Kinderarbeit stattfindet und.
Wo wir nachher hier...
Oder Spritzmittel eingesetzt werden, die da schon 30, 40, 50 Jahre verboten sind.
Wo man nicht
sind.
Dürfte. Ich danke euch sehr für den Einwand. Ich danke euch sehr. Merci vielmals, Herr Werder. Wir sind mitten im Forum auf Schweizer Radio SRF 1. Geht Landwirtschaft ohne Pestizide, ohne Pflanzenschutzmittel oder Gift? Das ist die Frage. Oder ist das einfach ein Wunschdenken von uns Konsumentinnen und Konsumenten? In der Runde ist Tina Siegenthaler, Biolandwirtin vom Fondlihof in Dietikon, und der Jürg Hess, er ist Landwirt in Roggwil im Thurgau. Er ist auch Präsident vom Schweizer Obstverband. Der hat vorhin, Tina Siegenthaler, einen Moment sehr reagiert. Also quasi mit dem, was der Herr Werder gesagt hat. Also in dem Moment, wo man halt in der Schweiz von etwas ein bisschen wenig hat, dann sagt man, gut, dann lassen wir es aus dem Ausland kommen.
Ja, eben, also ich komme einfach wieder zurück irgendwie auf die Anbieter von diesen Lebensmitteln. Und da meine ich im Fall wirklich nicht Produzenten und Produzentinnen, Herr Hess. Da meine ich wirklich eigentlich eine Stufe nachher. Also Verarbeiter und die grossen Logistikzentren, der Zwischenhandel und dann am Schluss natürlich auch die Endanbieter, also eben zum Beispiel Detailhändler. Und ja, also wir befinden uns halt wirklich in einer Marktwirtschaft, die auf Konkurrenz basiert. Und ich finde es ziemlich logisch und nachvollziehbar, dass wir in so einem System halt logischerweise, dass das eine Orange M halt irgendwie die Krise anbietet und dann durch das halt Konsumentinnen und Konsumenten quasi anlocken kann und die Krise dann gekauft werden. Und wenn das Orange C die Krise nicht anbietet, dann hat halt das Orange C verloren. Und dann schaukelt sich das halt so auf. Und wenn man halt in dem Sinn eigentlich machen kann, was man will, und kann importieren, was man will. Klar, wir haben natürlich den Grenzschutz, das ist schon so. Dann tut sich das wirklich gegenseitig aufschaukeln. Also erstens, was das Angebot betrifft und Verfügbarkeit und das Aussehen. Und zweitens aber auch, was den Preis betrifft. Weil es geht dann wirklich immer wie mehr in die Richtung, man tut der produzieren, was halt am günstigsten ist. Versucht es zwar ein bisschen zu schützen hier in der Schweiz, die Produktion, aber auch hier geht es in die Richtung rein. Man produziert einfach das, so günstig wie es möglich ist und vergisst eigentlich, dass man es da mit einem lebendigen Organismus zu tun hat, wo man nicht bis zum geht nicht mehr kann halt steigern, das Wachstum.
Das war Tina Siegenthaler im Forum auf SRF 1. Online, Karin Rüffli.
Ja, der Import ist auch online ein Thema. In den Monaten, wo es einheimische Früchte und einheimisches Gemüse gibt, müsste es eine Importsperre geben, findet zum Beispiel Margrit Ludke-Skippold. Nicht nur die Produzenten müssen umdenken, auch die Händler, die Kunden und die Politik. Es können ja nicht sein, dass Herdöpfel verfuttert oder kompostiert werden, wenn man daneben grosszügig importiert.
Ich weiss, die ganze Importgeschichte ist eine riesige Geschichte. Wenn man das schauen kann, das ist öffentlich zugänglich, ab wann dass man welches Produkt darf einführen in die Schweiz. Das ist extrem interessant. Es ist nicht ganz übersichtlich für uns Laien, das zu studieren. Aber es ist ja nicht so, dass man zu jeder Zeit immer alles darf einführen. Herr Hess, ganz kurz noch zu dem.
Jawohl, in der Tat, das sind sehr komplexe Regelwerke. Die sind alle Ende 90er Jahre unter GATT-WTO-Verhandlungen ausgehandelt worden. Und je nachdem, zu welchen Kategorien die einzelnen Produkte eingeteilt werden, ob sensible oder nicht sensible und so, hat es unterschiedliche Schutzmechanismen. Grundsätzlich ist es richtig, man kann das ganze Jahr importieren, wenn man jetzt zum Beispiel Früchte oder Kernobst anschaut. Aber es hat nicht immer den gleich hohen Zoll drauf. Denn wenn wir keine Inlandproduktion haben, dann ist es praktisch offen. Dann kann man fast zu null Zoll importieren. Bedingung ist einfach, dass es in einem gewissen Zeitraum vermarktet werden muss. Also Sie können jetzt nicht einfach importieren, die Lager füllen und dann, wenn unser Obst anreift, dann das importieren. Das geht nicht. Da sind Schutzmechanismen eingebaut. Dann, wenn wir eine inländische Produktion haben, dann hat man gewisse Schutzstufen drauf. Das ist so.
Das ist sehr eine komplexe Geschichte. Ich kann allen empfehlen, dort mal das im Bundesamt für Landwirtschaft nachzulesen. Einfach dort auf den ganzen Zollgeschichten. Und es ist einfach interessant, dass es nicht immer alles zu jeder Zeit geht. Gut, noch ganz kurz zu meinen beiden Gästen. Was wünscht ihr euch von einer Landwirtschaft in der Zukunft? Genau, da können wir jetzt sicher einen Abend lang reden, aber ganz kurz, Herr Hess.
Ich wünsche mir von einer Landwirtschaft in Zukunft, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie weiterhin bedacht ist, wertvolle, gehaltsvolle, genussvolle Ernährungsmittel für unsere Bevölkerung zu produzieren und da möglichst nachhaltig, umweltschonend und dem Tierwohl entsprechend.
Tina Siegenthaler.
Das ist natürlich tatsächlich eine sehr grosse Frage.
Ja.
Also ich wünsche mir so auf der jetzigen, kurzfristigen Ebene, dass man wirklich weiterhin darüber diskutiert und dass man auch offen ist für die verschiedenen Meinungen, dass man nicht Angst hat davor, gewisse strukturelle Sachen auch anzusprechen und nicht einfach mit dem Finger auf quasi ein oder zwei Akteure zeigt. Und so mittel- und längerfristig wünsche ich mir, dass die Land- und Ernährungswirtschaft, dass die demokratisiert wird. Und das heisst wirklich, dass man als Bevölkerung auch wirklich mitreden kann, was, wie, wenn, wo produziert werden soll. Und nicht nur auf Produzentinnen und Produzenten abgestützt, sondern auf alle Akteurinnen und Akteure ausgeweitet.
Ui, da hat er aber jetzt noch mehr als eingelegt. Einfach drei Minuten vor 9 Uhr. Herr Hess, ganz kurz.
Jawohl. Also da möchte ich den Ball vielleicht zurückgeben und sagen, in der Hauptverantwortung nach meiner Sicht ist ganz klar der Konsument. Der Konsument mit seinem Kaufsverhalten vorne an der Verkaufsfront wird er entscheiden, wohin sich unsere Produktion in der Schweiz und auch weltweit sich weiterentwickelt. Wenn er sich für Bio entscheidet, dann gebe ich es ihnen schriftlich, dass sich die Produktion nach Bio-Wert ausrichtet. Wenn er sich aber auf eine andere Richtung wird entscheiden, dann werden wir auch das anbieten. Also der Konsument mit seinem Verkaufsentscheid tut schlussendlich Kaufsentscheid tut seine Produktion oder die Produktion lenken.
Also ich kann einfach hier das garantieren, dass wir nicht das letzte Mal über die Landwirtschaft geredet haben. Zwei Volksinitiativen sind hängig, was um die Landwirtschaft geht. Eins ist die Trinkwasserinitiative, das andere ist die Initiative für ein Verbot von synthetischen Pestiziden. Im Frühling oder Frühsommer wird darüber abgestimmt. Wir nehmen das Thema dann hier im Forum ganz sicher wieder auf. Ich danke herzlich, seid ihr daher nach Zürich und merci vielmals.
SRF 1 Forum.
Das war das Forum zum Thema Landwirtschaft ohne Gift.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.